Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf eigentlich, aber etliche Leute, die etwas Besonderes spüren, sagen, dass die Gaskirche strahlt aus etwas Besonderes drinnen. Dass das angeblich, zwar klingt das wahrscheinlich bis jetzt abgläubig, aber liegt eigentlich auch auf einem positiven Platz, wo strahlt aus etwas vom Boden, dass man fühlt sich eh wohl. Wir wissen, dass selbst der Kaiser gerade die Gaskirche auf dieser Stelle wollte. Die haben ihm damals eine Karte vorgelegt und er hat diese Oval dort eingemalt. Das bedeutet, das war wirklich Wunsch des Kaisers, dass die Gaskirche gerade auf diese Stelle stellt.
In der Sonntagsjause bin ich heute bei den Kreuzherren mit dem Roten Stern, einem kleinen böhmischen Zentrum, wo tschechische Backkunst gepflegt wird. Es gibt mährische Golatschen bei Pater Marek Putschalik. Pater Marek, grüß Gott.
Grüß
in
Gott.
In unserer Sonntagsjause, die am 4. Adventssonntag und in diesem Jahr 2023 am Heiligen Abend ausgespielt wird.
Danke, danke für die Einladung.
Pater Marek, Sie sind Rektor einer sehr berühmten Kirche Wiens, nämlich der Karlskirche. Sie sind aber eigentlich ein Pendler, wie viele andere Menschen, zwischen Prag und Wien. In Prag unterrichten Sie als Dozent an der Karls-Universität Kunstgeschichte und in Wien kümmern Sie sich um die Seelsorge in der Karlskirche und um die Niederlassung der Kreuzherren mit dem Roten Stern. Woher stammen Sie eigentlich?
Ich bin eigentlich gebürtiger Brüner, das bedeutet aus Brno, ein Südmörer aus einem Dörfern südlich von Brünn. Das war historisch so eine deutschsprachige Insel. So habe ich auch eine gewisse Liebe zur deutschen Sprache. Und auch die ganz südmörische Kultur ist eigentlich ganz stark von Österreich geprägt. Eigentlich, das darf ich als Kunsthistoriker verraten. Das hat mich immer so barock interessiert, als schon als Ministrant bei uns in der Kirche. Und die alle Bildhauer, Architekten, Maler natürlich, waren oft in Wien an der Akademie ausgebildet, waren das Meere oder Österreicher selbst. Das bedeutet, die ganze Kultur oder das Weingebiet eigentlich oder auch die berühmte Küche ist eigentlich ganz mit Niederösterreich, mit Weinviertel, mit Wien verbunden.
Sie haben angesprochen, dass Sie eben eine Liebe zu Deutsch haben. Sie sprechen fantastisch Deutsch. Wo haben Sie es gelernt und wie lange haben Sie gelernt?
Gar nicht fantastisch, aber ich habe so das bischöfliche Gymnasium studiert in den 90er Jahren, wo habe ich Matura gemacht.
Wo war das?
In Brünn. Das war gerade in den 90er Jahren geöffnet, nach der Wende. Das war ich doch damals eigentlich noch so Bub. Und das habe ich nun damals Deutsch fleißig gelernt, weil das wurde eh damals empfohlen in der Schule oder von der Verwandtschaft wurde gesagt, du, eigentlich wir grenzen mit Österreich, jetzt sind die Grenze offen. Und das ist eh gut wie für die Tschechen, für die Böhmer, auch für die Meere eigentlich Deutsch zu beherrschen, weil sind unsere engsten Freunde oder Nachbarn. Nicht heute eigentlich alle Englisch forcieren, aber damals war natürlich die deutsche Sprache sehr beliebt und wichtig. Ich empfehle das auch meinen Studenten immer, auch den Theologen, auch den Kunsthistorikern, dass immer die deutsche Sprache sehr wichtig ist. Nicht nur für die Archivalien, aber für die Literatur oder für den normalen Verkehr mit den Leuten bei den Grenzen.
Ja. Jetzt kommen wir gleich zu einer Verbindung hier zu unserer Jause.
Ja.
Wir sind im Rektorat der Kreuzherren, das ist direkt hinter der Karlskirche im 4. Bezirk. Sie haben Golatschen oder Golatschen mitgebracht aus Mähren, Golatschen mit Topfen und mit Povidl. Golatschen gibt es auch in Wien, aber eigentlich kommen Sie aus Ihrer Heimat. Was sind das genau für Golatschen?
Ja, Golatschen, das ist eigentlich eine ganz beliebte Süßigkeit. Eigentlich vom Germteig, wo drin haben früh die Leute gegeben, was die zu Hause hatten. Einfach, ob Mohn oder Topfen oder Marmelade oder Povidl oft natürlich. Eigentlich alle Süßigkeiten, die zu Hause die Leute hatten, die haben drin gegeben. Es sind verschiedene Formen, kleine, größere, ganz große. Es ist ganz regionell, auch Dorf um Dorf, wie die mährische Dörfer bis heute die verschiedenen Trachten tragen. Das bedeutet, ja, die entscheiden sich auch mit verschiedenen Collagen eigentlich. Ja.
Haben Sie das zu Hause als Kind auch schon bekommen?
Ja, ja, so meine, ich hatte zwei Omas, wie üblich. So eine Oma war aus Schlesien, eine Oma war aus Südmähren, gerade nicht weit eigentlich, von Nikolsburg geboren, eine Südmährerin. Und jede Oma hat andere Collagen gemacht, wirklich. Was haben die zu Hause damals gelernt? Das haben die auch als erwachsene Frauen damals oder auch als die Omas eigentlich zu Hause auch gebacken.
Ja. In Wien haben wir die Topfenkolatschen und Bovidelkolatschen und die schmecken auch bei Ihnen hier ganz anders. Der Germteig wird bei Ihnen anders gemacht als in Wien.
Ja, diese Germteig macht man eigentlich anders und hängt das auch, ich bin kein Koch, aber was ich gehört habe, eigentlich von Mehl aus eigentlich, weil in Tschechien haben wir drei Sorten. Und ich meine Meinung nach, das ist immer ein bisschen auch Geheimnis der Köchin oder des Kochs, wie viele Produkte man gibt oder wie viele Eier gerade und wie viel Butter. Und ja, und das sind die Spezialitäten, die Leute auch nicht gerne verraten. Das bedeutet, ein Rezept ist etwas Offizielles, was kann man heute auch am Internet finden, wie viel Dekagramm das und wie viel Kilo das und wie viele Eier und so weiter. Aber was ich weiß, was hat mir auch meine Oma erzählt, eigentlich hängt davon ab, wie groß die Eier sind, weil haben wir auch einige sind kleinere, die vom Hause damals gaben, nicht eigentlich einige größere im Winter, im Sommer oder die Farbe der Eier und so weiter. Das angeblich spielt auch eine große Rolle, wie das Germ dann zusammen, ob warm ist zu Hause oder nicht eigentlich. Und das ist auch eine als alle große Chemie, nicht?
Ja, ja, also eine eigene Wissenschaft. Eine eigene Wissenschaft und die böhmische Backkunst und die böhmische Kochkunst ist ja bei uns in Wien sehr geschätzt, weil das ja früher üblich war in der Monarchie, dass viele gute Köchinnen in guten Häusern angestellt waren und diese herrlichen Mehlspeisen mit nach Wien gebracht haben. Und jetzt haben Sie sie hier bei den Kreuzherren mitgebracht. Da isst man Kolatschen auch zu Weihnachten?
Eigentlich, ja, wahrscheinlich einige Familien das auch kochen, aber ich würde sagen, diese Weihnachtskekse sind eh beliebter in den letzten Jahren, weil das klingt ein bisschen nobler. Verschiedene Sorten, das ist auch eine Spezialität. Und dann die Frauen reden, ja du, wie viele Sorten hast du gemacht? 7, 10, 12, 13, 15. Und die fleißige Omas, fleißige Mütter tun viele. Aber die Kolatschen, das ist eh eine Spezialität für eine Kirchweihe zum Beispiel.
Ja, was erzählen Sie da von den Festen?
Ja, eigentlich ja. Oder wenn ich Primitz hatte oder mein Bruder geheiratet und so weiter, dann oft die Omas oder die Mütter sich treffen zu Hause, 3, 4, 5, 6, 7, hängt davon ab, wie groß die Feier wird. Und die bereiten diese Germteig und dann die machen das und die singen dabei zum Beispiel, oder auch die Frommen haben viel gebeten dabei und gebacken. Und dann jede dieser Oma bekommt auch, ich sag mal, wie Sluschka, so ein kleines Sackerl, wo sind auch ein paar, dass die das bekommen. Und das ist eigentlich auch, würde ich sagen, oder gab das historisch etwas Gesellschaftliches, dass die Leute haben sie getroffen, geplaudert und gelacht zusammen. Also oder bist du das lieber, wie es wahrscheinlich auch dabei, oder weil er in Südmähren auch dabei getrunken
das war auch. Also gut, das Leberwitz und Wein darf auch nicht fehlen. Danke für diese volkskundliche Erklärung. Falls Sie jetzt im Hintergrund ein paar Nebengeräusche hören, wir sind ja im Rektorat der Karlskirche und auf der Straße ist gerade ein Baufahrzeug. Wir hoffen, dass es nicht zu laut ist, aber wir werden trotzdem unsere Jause fortsetzen. Wir haben hier auch noch Kaffee. Tee wurde uns zubereitet, das wärmt uns jetzt an den kalten Wintertagen. Sie haben hier ein sehr schönes Büro, Pater Marek, mit alten Möbeln, mit hohen Räumen und ich sehe schon eine Dame hier im Raum, im Bild, die sehr, sehr wichtig für sie ist, weil die Kreuzherren sind zwar ein Männerorden, aber ohne eine Frau gäbe es sie nicht.
Ja, das ist eher eine spannende Geschichte, dass dieser Orden der katholischen Kirche, so ein mittelalterlicher, ein ganz alter Orden aus dem 13. Jahrhundert, wurde von einer Dame gegründet, und zwar von einer böhmischen Prinzessin, Agnes von Prag oder Agnes von Böhmen. Die Tochter des Premiers Ottokar, seine Mutti war eine Ungarin, Konstanz von Ungarn. Und sie hat so einen Orden eigentlich im 13. Jahrhundert gegründet, der damals der Gregor der IX. Bestätigt hat als päpstliche Orden 1237. Und schon interessant ist, dass schon damals gaben auch die Kreuzer in Wien vor dem Kärntner-Tor, die haben ein Hospital betreut. Und dann sind wieder im 18. Jahrhundert nach Wien angekommen, eigentlich Karl VI. Hat den Orden mitgebracht, eigentlich aus Böhmen, wo der in Karlsbad den Orden kennengelernt hat.
Die Agnes, die war ja ziemlich forsch, die war eine resolute Frau.
Ja, das war, ja. Manche denken heute, dass die frommen Leute denken, ja, das war eine ganz milde, süßliche Prinzessin. Was kennt man von den kitschigen Bildchen aus dem 20. Jahrhundert, nicht? Aber das war sicher eine strenge Frau. Wir wissen, dass die war auch eine Politikerin, eine Beraterin eigentlich der königlichen Familie. Sie war selbst als junges Mädel oder als Kind fast erzogen bei den Ordensfrauen, bei den Prämonstratenserinnen, bei den Zisterzienserinnen und 8 Jahre auch in Wien bei den Babenbergern. Die war eigentlich eingerichtet für eine große, hohe Karriere. Selbst der Kaiser Friedrich und der englische König und viele Fürsten wollten die heiraten, weil die war sicher fesch, hübsch und auch intelligent. Die hat, wie wir wissen, mehrere Sprachen beherrscht. Aber die hat sich letztendlich nach dem Tod des Vaters entschieden, eigentlich zu den Ordensfrauen, zu den Klarissinnen eintreten. Sie hat diese franziskanerische Bewegung höchstwahrscheinlich in Wien gerade kennengelernt, weil damals gab es noch nicht die Franziskaner in Prag und sie war, zwar die war von den anderen Orden, wie gesagt, ausgebildet, quasi eine quasi Klosterschule, kann man das so nennen, im 13. Jahrhundert, aber die hat sich letztendlich für diese Neuströmungen entschieden damals.
Vielleicht hat sie auch mehr Freiheit dadurch gehabt.
Ja, klar, als Prinzessin. Ich finde auch spannend, ein Kollege, ein Historiker, sagte ganz ein bisschen unhübsch, dass sie war wahrscheinlich eine große, auch eine Intrigantin, klingt das nicht schön, aber eine entscheidende große Persönlichkeit, weil sie hat immer den Päpsten Briefe geschrieben. Sie hat auch einen Sternberg dafür eigentlich ausgewählt. Das war der erste Chef des Hospitals, der Albrecht von Sternberg. Und der Papst selbst nennt diesen Albert vir providus et discretus. Das bedeutet, er war diskret und sehr gescheit. Und er war eigentlich ein Postleiter. Sie hat über diesen Mensch immer dem Papst die Briefe geschickt. Heiliger Vater, ich will das. Und das müssen Sie jetzt bestätigen. Und wir wollen eigentlich die strenge Regel. Und ich will mit Clara das und so. Ja, wir kennen auch 4 Briefe von Heilige Clara. Die waren so befreundet per Post. Das bedeutet, die Agnes hat sicher große Rolle damals in Europa gespielt. Nicht nur fromm, aber eigentlich auch politisch.
Interessant. Eine tolle, lange Geschichte, die auch mit Ihrem Orden zusammenhängt. Sie selbst sind seit 20 Jahren Priester. Es gab 2023 auch ein schönes Fest in der Karlskirche. Sie sind 1997 in den Orden eingetreten. Kommen Sie aus einer katholischen Familie? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in den Orden zu gehen?
Ja, eigentlich, ich komme aus einer traditionellen katholischen Familie aus Südmähren. Natürlich war das nicht leicht damals, weil ich bin noch in Zeit des Kommunismus geboren. Das war auch quasi damals noch in den 80er Jahren so eine Verfolgung, was ich mich erinnere, immer Montag hat die Klassenlehrerin gefragt, wer hat ministriert oder wer war in der Kirche am Sonntag, und wir waren, weiß ich, 2, 3 damals noch in der Klasse, wir mussten stehen bleiben und wir wurden eigentlich ausgelacht, nicht von den anderen Kindern, auch von dem Lehrer. Das war eh nicht schön damals, muss ich sagen, kleine gewisse Schikane natürlich, aber ich war auch eigentlich von einigen Ordensfrauen, die in unsere Familie gaben damals. Das waren diese barmherzige Schwestern von Gumpendorf, die damals hatten in Mähren so eine Filiale. Und von den Ordensfrauen war ich quasi ausgebildet oder so.
Und Ihre Eltern haben
ja,
das alles gefördert?
Ja, meine Eltern, ja, die haben das gefördert. Natürlich, Mutter hat sich immer gefreut eigentlich über, dass ich heirate, dass ich Kinder kriege, aber das hat eben mein Bruder eigentlich diese Aufgabe geschafft schon, weil der älter ist.
Haben Sie mehr Freiheit gehabt gegenüber der Mutter, die noch mehr Enkel wollte?
Ja, stimmt.
Ja, wie haben Sie dann die Kreuzherren kennengelernt?
Ja, das war eher ein Zufall, weil unser Dorffahrer damals hatte einen Kollege vom Priesterseminar noch aus den 80er Jahren, wo waren natürlich auch Geheimordensleute, und der damalige Pater Josef Hudetz war Kreuzherr, und wir haben ihn in den 90er Jahren besucht im Kloster an der Karlsbrücke. Das wurde gerade das Konvent restituiert an der Karlsbrücke mit dieser prachtvollen Kirche, und das hat mich so beeinflusst. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ist auch eine Parallele zum Weltpriestertum, und kann ich ja zu den böhmischen Kreuzherren eintreten oder so. Wie spontan damals beeinflusst.
Sie haben jetzt hier ein Wort gesagt, das man vielleicht erklären muss, die Untergrundpriester. Es war in der Zeit des Kommunismus so, in vielen kommunistischen Ländern, aber in der Tschechoslowakei damals besonders, dass Priester im Geheimen gewirkt haben. Das heißt, nach außen haben sie einen offiziellen zivilen Beruf gehabt und waren Untergrundpriester, haben extra ein Seminar besucht, das nicht offiziell war, und auch die Priesterweihe eigentlich im Geheimen empfangen.
Das gaben mehrere Möglichkeiten. Die ganz offizielle gab, das war einzige Priesterseminar in Leitmeritz in Nordböhmen, was in Tschechien geduldet wurde vom Staat, vom Regime, für die Slowaken in Pressburg, in Bratislava. Aber etliche Priester haben, oder etliche Männer, die haben auch in der sogenannten Untergrund gearbeitet. Das bedeutet, wie Sie sagen, die haben eigentlich brav gearbeitet, in einer Fabrik oder weiß nicht. Alles war staatlich, das waren keine Firmen damals. Und die haben so brav Theologie, Philosophie studiert. Und dann ließen sich feiern, zum Beispiel in Ostdeutschland. Ja, vom Kardinal Meissner, damals vom Erzbischof Meissner oder von den polnischen Bischöfen etc. Dann gaben auch die sogenannten Weltpriester, die offiziell Weltpriester gaben, aber unoffiziell waren, weiß nicht, Prämostatenser, Salesianer, Don Bosco, Jesuiten etc. Das bedeutet, ja, natürlich Stasi angeblich das wusste, aber wurde das schon in den 80er Jahren so geduldet, zwar gab die Verfolgung, die konnten nicht die Sutanen tragen oder Habit, aber irgendwie, ja, war das geduldet, zwar unangenehm natürlich.
Und die Kreuzherren haben sich dann nach der Wende neu finden müssen als Gruppe. Waren die verstreut? Wie hat das geklappt?
Bei den Kreuzherren, das war sehr, sehr schwer, weil einige Patres wurden sehr verfolgt schon in der Nazi-Zeit und gerade in den 50er Jahren. Weil 1950 am 13. April wurden in der Tschechoslowakei alle männlichen Orden aufgehoben und natürlich verfolgt. Die etliche Äbte und Provinziale und so, die waren im Gefängnis. Die Ordensbrüder teilweise sind Weltpriester geworden. Viele waren auch im Gefängnis oder in der, ein Pater vom Orden zum Beispiel war in den Uranbergwerk, der Pater Schneider, weil der damalige Erzbischof von Prag, Kardinal Beran, hat eigentlich einen Brief geschrieben, damals zum Fronleichnam, eigentlich, dass die Leute sollen nicht die Kommunistische Partei gehorchen, weil diese katholischen Zeitungen, die das gaben, die sind eigentlich nicht katholisch, aber eigentlich unter der Partei, und das wurde alles eigentlich anders geregelt, eigentlich von den Sowjeten etc. etc. Es bildet ein riesiges Politikum, und viele Patres, viele Geistliche haben das vom Konzil gelesen, aber die haben dann viel gelitten natürlich.
Und hatten Sie Märtyrer bei den Kreuzherren?
Ja, eigentlich schon. Ja. Einige waren in der Nazi-Zeit und einige auch in der Zeit des Kommunismus. Auch der damalige Großmeister Dr. Sirovi, der war auch in Dachau, und dann der war auch im Kommunismus im KZ. Die haben dann ihn eigentlich kurz noch vor der Wende geheim zum Großmeister gewählt. Und hochinteressant, spannend ist dieser Pater Schneider, der 7 Jahre in den Uran der Uran gewinnen musste eigentlich von der Erde einfach, der sehr gelitten hat damit, und dann der hat verloren, was das schwer war auch für die Priester eigentlich. Tschechisch sagte man státní povolení, so staatliche Bewilligung für Priester. Das bedeutet, die mussten einen normalen Job finden. Das bedeutet, die konnten nicht als Priester tätig sein eigentlich dann.
Wann war das?
Und das war in den 60er Jahren. Der war in den 50er Jahren im KZ, im Gefängnis, dann der musste hart arbeiten, und gerade kurz vor dem Prager Frühling ist nach Wien geflüchtet, wo der ganz beliebte Seelsorger war, in Erdberg, meiner Meinung nach, 7 Jahre und dann 2 Jahre an der Karlskirche. Und dann der war so durchgestrahlt eigentlich, dass er verstorben
früh
ist.
Gestorben ist.
Ja, früh gestorben ist.
Also ein Beispiel der Verfolgung in Ihrem Orden.
Ja, ja.
Die Kreuzherren, haben Sie schon vorher erwähnt, sind 1732 nach Wien gekommen. Der Kaiser Karl hat sie geholt, Karl VI. Und zwar nach einer überstandenen Seuche, nach der Pest. Und Sie sind ja ursprünglich, das haben Sie auch schon erwähnt, ein Hospitalorden. Sie haben jetzt hier in der Karlskirche Karlsküche gegründet. Ein weiteres, ein neues Sozialprojekt. Was wird hier gekocht? Was machen Sie hier?
Ja, eigentlich ist es, ich habe das gedacht, der Kaiser damals wollte einen Hospital stiften. Die Großherren haben brav ein Hospital da gegründet, vor 12 Frauen, 12 Männern im 18. Jahrhundert. Das hat gedauert eigentlich noch im 19. Jahrhundert. Und noch im 20. Jahrhundert haben auch ein paar alte Frauen da im Hause betreut, quasi ein Piccolo, ein kleines Hospital. Das hat meiner Meinung nach dem Zweiten Krieg wahrscheinlich schon aufgehört und habe mir gedacht, bitte, wenn das die Wille des Stifters war, gab, man solle das auch bis heute respektieren. Dann habe ich eigentlich mit Leuten das besprochen, mit meinen Mitarbeitern und Vermögensapastoral und gesagt, oh, das ist eine super Idee, wie soll man den Leuten helfen? Und dann ließen wir sich inspirieren bei verschiedenen Orden, die Ausspeisung tun. Dann haben wir das begonnen, die Ausspeisung zu machen, jeden Sonntag zwischen 11 bis 12:30. Und wir kriegen das Essen von verschiedenen Sponsoren in Wien. Und wir kaufen natürlich auch etwas dazu. Mhm. Und da kommen jeden Sonntag zwischen 80 bis 200 Personen, die bedürftig sind und die unsere Hilfe brauchen.
Ein schönes Charisma. Wann sind Sie als Gemeinschaft wirklich wieder zurückgekommen nach Wien?
Naja, eigentlich die Patres gaben da ständig bis Anfang des 90er Jahren, dass da gab eine Lücke, weil die damalige Pfarre haben die Opus Dei Patres brav betreut und dann 2001 hat der Wiener Erzbischof Bernhard Schönborn gebeten, den damaligen unseren Chef, den Franziszek Lobkowitz, ob die Kreuzherren bereit wären, eigentlich zurück nach Wien zu kommen. Das bedeutet, der Pater Milan Kutschera hat angefangen 2001.
Jetzt haben Sie einen zweiten Beruf. Sie sind Theologe, aber Sie sind auch Kunsthistoriker. Jetzt ist, wenn ich diesen Vergleich so sagen darf, die Karlskirche ein Mekka, obwohl das jetzt ein interessanter theologischer Begriff ist, aber ein Mekka für jeden Kunsthistoriker. Können Sie sich erinnern, als Sie das erste Mal in die Kirche gegangen sind?
Ja, ich bin noch als Student, noch in den 90er Jahren, eigentlich in die Karlskirche angekommen, mit meinem Dorffahrer. Damals war ich eigentlich begeistert und habe gedacht, wow, das ist eine prachtvolle Kirche. Die war natürlich damals noch nicht so schön restauriert wie heute. Und damals auch die alte Pfarre in Südmähren haben mir gesagt, jo, das gehört den Kreuzherren oder wir wissen, dass das eigentlich die Kreuzherren immer betreut haben und etc. Das bedeutet, ich habe das schon gewusst als Gymnasist, weil das habe mich immer um Geschichte oder Kunstgeschichte gekümmert.
Und woher kommt dieses Interesse für die christliche Kunst?
Das weiß ich nicht, aber eigentlich spontan. Wir hatten zu Hause zum Beispiel schon damals eine große Bibliothek und da hat es mir immer Freude getan. Wissen Sie, das war auch schwierig, weil auch in den 80er Jahren, unsere Grenzen waren eher zu eigentlich. Man konnte nicht einfach ausreisen in die Tschechoslowakei, höchstens wahrscheinlich nach Ungarn, aber unsere Eltern, meine Eltern haben keinen Wagen gehabt. Das bedeutet, wir haben in der Tschechoslowakei gereist natürlich. Und mir hat schon als Kind so etliche Schlösser und Kirchen so eigentlich so beeinflusst. Und das hat mir einfach gefallen. So.
Kommen wir jetzt zurück an die Karlskirche. Wir sehen ja von Ihrem Büro hier direkt auf die Kirche. Kommen Sie da aus dem Staunen heraus? Also es ist ja hier die allererste Liga an Künstlern vertreten der damaligen Zeit. Man kann ja sagen, es ist eine Designerkirche des Barock.
Stimmt,
das muss man ja einfach sagen. Sie haben hier, wenn ich aufzählen darf, Fischer von Erlach, das Deckenfresko kommt von Rottmeier, einem sehr berühmten Barockmaler. Daniel Kran, ein weiterer Meister, hat das Altarbild gemalt. Das ist ja Barock in Reinkultur.
Ja. Natürlich, ja, das war Idee des Kaisers. Der hatte einen gewissen Grafen Altan als Berater an der Seite und der Kaiser ließ sich beraten, eigentlich was betrifft die alle Künstler. Na, die Habsburger waren eh konservativ, die wollten eh die Klassiker, aber immerhin waren natürlich auch von Italien beeinflusst. Ja, der Sebastiano Ricci hat ein tolles Bild gemalt, oder Pellegrini, der auch ansässig in Wien war, aber dann die haben trotzdem auch in Venedig von ihm ein Blatt, ein Altarblatt für einen Seitenaltar bestellt. Das bedeutet, ja, wie Sie sagen, so eine Designkirche, die damals die erste Rolle gespielt hat. Wir wissen, dass auch viele Maler und viele Architekten ließen sich beeinflussen von der Karlskirche. Das kann man in Sölz, in Niederösterreich oder in Südmähren betrachten. Etliche Gemälde oder Gebäude sind wirklich von dieser Prachtvolle inspiriert worden.
Schließen Sie Kreuzherrn aber jetzt da auch an. Es gibt ja auch ein Bild von Clemens Maria Fuchs, dem Enkel des berühmten Malers Ernst Fuchs, der Clemens Maria Fuchs ist ein bekannter Porträtmaler, ein zeitgenössischer Porträtmaler. Und seine Interpretation des 21. Jahrhunderts ist auch in der Kirche zu finden.
Ja, schon. Mein Mitbruder Pater Martin, der ließ für die Agneskapelle ein Bild malen von dem Herrn Fuchs, wo ist die heilige Agnes von Prag mit einem Kreuzherr. Und ja, der Maler Fuchs inspiriert sich eigentlich mit Barock, oder mit Caravaggio, mit den italienischen Malern des 17. Jahrhunderts. Ja, und ich finde das sehr spannend eigentlich, ja.
Ich finde es auch interessant, dass Sie auch zeitgenössische Künstler in ihrer heutigen Interpretation auch in die Kirche holen und ihnen Platz geben.
Ja, stimmt.
Sie haben auch ein Bild von Kaiser Karl.
Ja, auch. Wir haben jetzt auch ein neues Bild für Kaiser Karl bestellt, der da eine Dornenkrone hat und eine Taube, was heute ganz wichtig ist in der Zeit des Krieges. Das habe ich mir gedacht, wie solle man heute eigentlich diesen seligen Kaiser interpretieren? Nicht nur den Gläubigen, aber auch den Touristen. Jetzt in der Zeit der Corona-Krise noch, kann man sagen, wo alle Leute ängstlich sind, wie damals in der besten Zeit, nicht? 18. Jahrhundert, sehe ein neues Pest-Corona und gerade diese Kriege, ne? Ukraine, Russland, jetzt in Israel. Jetzt kann man wahrscheinlich in den anderen Farben den seligen Karl betrachten. Und das ist auch für mich als Kunsthistoriker meine große offene Frage, wie solle man heute das christliche Kunst oder allgemein Kunst in der katholischen Kirche interpretieren eigentlich? Nicht? Ob klassisch, was jetzt auch eine gewisse Mode ist, gerade bei den jungen Leuten, die eher konservativer sind oder die suchen eher die klassischen Werte, oder soll man eher etwas Abstraktes? Was erwartet wahrscheinlich die ältere Generation wahrscheinlich. Und das ist eher für mich auch eine Pastoralfrage, muss ich sagen.
Ein Besuch zahlt sich da in jedem Fall aus in der Karlskirche. Ja. Da muss ich Ihnen schon eine Frage ganz ehrlich stellen, die ich immer wieder auch rückgemeldet bekomme. Es gefällt den Menschen nicht unbedingt, wenn sie Eintritt in eine Kirche zahlen müssen. Welchen Hintergrund hat denn das? Und wie komme ich denn in die Karlskirche? Weil, also Sie... Es ist eine Herausforderung, dass Sie Eintritt verlangen.
Ja, stimmt. Das ist eine große Herausforderung. Dieses System habe ich geerbt, läuft schon seit vielen Jahren. Ja, die Karlskirche kostet natürlich viel Geld, gerade die Restaurierung. Jetzt kommen an die Reihe die zwei Säulen vor der Karlskirche. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Und man eigentlich mit dem Eintritt verdient Geld für die Restaurierung, für die Restaurierung. Nicht? Aber natürlich, wenn man zur Messe kommt, zur Andacht und wenn man beten will, ja, man muss nichts bezahlen. Natürlich für die Ordensfrauen oder für die Priester ist die Kirche offen eigentlich.
Aber auch ich als Nicht-Ordensfrau darf zum Gebet in die Kirche, wenn ich das sage.
Klar.
Ja, gut. Also dann ist das ein bisschen abgeschwächt.
Ja, ist das ein bisschen abgeschwächt. Ja, ist das nicht so hart.
Sie haben ja auch Konzerte in der Kirche, mit denen Sie Geld verdienen.
Wir haben auch Konzerte, mit denen wir Geld verdienen. Und gerade, ja, ich brauche Geld für meine Mitarbeiter, nicht für Sekretärinnen etc. natürlich. Und wir machen auch die Ausspeisung und für die zwei Messdiener und so weiter. Das kostet alles Geld, ja.
Gut, wobei man sagen muss, die Kreuzherren haben ein großes Glück, dass sie Besitz restituiert bekommen haben. Und Sie haben ja, das kann man hier auch sagen, und ist doch unbedingt einen Besuch wert, wenn man nach Prag kommt, Ihr Provinzialat, glaube ich, in direkt an der Moldau, wunderschön gelegen, neben der Karlsbrücke.
Ja, das ist wirklich ein toller Komplex, gerade eine prachtvolle, kann ich sagen, auch eine römische barocke Kirche aus dem 17. Jahrhundert. Was ließen damals die Kreuzer ausbauen mit dem Großmeister Waldstein? Das ist wirklich ja, eine der prachtvollsten Kirchen, ein toller Konvent. Das war damals sicher eine mittelalterliche Gründung, dann Barocküberbau. Aber das jetzige Gebäude stammt aus Jugendstilzeit, so wurde nach 1900 gebaut. Und das war, das kann ich verraten, das modernste Kloster in der Monarchie damals. Das wurde 1912 fertig gemacht und die haben damals mit Radio, mit Autos und so natürlich, wie diese Orden das mochten damals nicht. Und das, die lebten mit einem gewissen Standard. Und bis heute lohnt sich sicher das Besuchen, diese Franziskuskirche ist wirklich prachtvoll. Natürlich, Prag ist allgemein eine sehr schöne Stadt. Orden, es ist auch so eine schöne Propstei in Znaim, da in der Nähe, mit einer tollen Maulpertschfresko, auch eine kleine, schöne barocke Kuppelkirche. Aber zum Beispiel in Westböhmen, Karlsbad, gehört auch dem Orden, Franzensbad, diese zwei schöne Kurorte mit schönen Kirchen. Aber auch zum Beispiel Maria Kulm, wo mein Vorgänger sitzt, Pater Milan, das ist auch eine tolle barocke Propstei, aber gerade im Gebiet, wo früh die Deutschen lebten, das bedeutet, zwar eine prachtvolle Architektur, aber gerade die Kirchen sind nicht gerade im guten Zustand, weil haben wir eh wenige Gläubigen, wenige Leute dort auch allgemein wohnen. Ich sag, mit der Vertreibung der Deutschsprachigen eigentlich das Sudetengebiet eigentlich leidet bis heute, würde ich sagen.
So. Aber man kann einfach sagen, durch diese alten Besitzungen, die Sie haben, sind Sie auch Kulturerhalter in Mitteleuropa.
Ja, kann man das so sagen. Ja. Der Orden war wirklich seit Mittelalter ein großer, zwar ein kleiner Orden, aber ein großer Kulturträger, seit Mittelalter, Barock, noch im 20. Jahrhundert.
Ja. Kommen wir noch einmal zu Ihrer Hauskirche, die Karlskirche. Sie haben ein Buch geschrieben. Der Untertitel ist Symbolik eines Heilsortes. Wo finde ich denn Heil in der Karlskirche?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf eigentlich, aber etliche Leute, die etwas Besonderes spüren, sagen, dass die Karlskirche strahlt aus etwas Besonderes drinnen. Dass das angeblich, zwar klingt das wahrscheinlich bis jetzt abgläubig, aber liegt eigentlich auch auf einem positiven Platz. Wo strahlt aus etwas vom Boden, dass man fühlt sich eh wohl. Wir wissen, dass selbst der Kaiser gerade die Karlskirche auf dieser Stelle wollte. Die haben ihm damals eine Karte vorgelegt und er hat diese Oval dort eingemalt. Das bedeutet, das war wirklich Wunsch des Kaisers, dass die Karlskirche gerade auf dieser Stelle stellt. Ja, da gab keine mittelalterliche Kirche oder Kunsthistoriker oft mich fragen, du, warum steht gerade hier gerade die Kirche? Ja, weil der Kaiser das so wollte damals.
Und Sie haben einen tollen Patron, ja. Karl Borromäus.
Ja, das war eigentlich Patron des Kaisers. Der war auch verwandt mit ihm, war Erzbischof von Mailand aus dem 16. Jahrhundert. Ein großer Reformator, ein milder Erzbischof, der damals ganz mild die Pfarrer visitiert war, hat, was wir wissen, aber gerade ein großer Praktiker, der hat die Reform des Tridentinums durchgesetzt im 16. Jahrhundert, war ein großer Praktiker zum Beispiel, aber gerade auch ein milder Seelsorger, der hat gerade in den Bestzeiten viele Gläubigen selbst besorgt in Mailand. Darum ist der Patron eigentlich bei uns.
Und ein besonderes Kleinod ist das Prager Jesulein. Das Original ist jetzt in Prag. Aber welche Geschichte hat dieses Prager Jesulein?
Ja, eigentlich original ist, Prag ist eine Renaissance-Statuette, eigentlich etwa 45 cm hoch, stammt aus Spanien, das Original, durch die Familie Lobkowitz oder eine Lobkowitzin, die Polixena von Lobkowitz, hat das an die Karmeliter geschenkt in Prag im 17. Jahrhundert und seitdem ist das Kind sehr, sehr, sehr verehrt. In Prag und gerade von den Ausländern. Das ist sehr hochinteressant. Die Prager, ja, die wissen, dass dort das Kind verehrt ist, aber eigentlich viele Leute aus Philippinen, natürlich aus den deutschsprachigen Ländern, viele natürlich auch noch Asiaten oder Italiener und gerade Spanier, die kommen jeden Tag viele, viele das Kind zu bitten, Gesundheit, Frieden, etc., etc. Und das Kind hat auch viele, viele, viele Mäntelchen und die ziehen die fast jeden Tag, die Ordensfrauen, das Kind. Und das Kind ist wirklich sehr, sehr berühmt, sehr bekannt. Ich habe selbst vor Jahren mit einem Professor darüber geredet, der in Amerika gelebt hat, der selbst vom Ursprung her war ein Tscheche. und habe mir erzählt, wissen Sie, Pater, ja, wir waren die Prager auch in den 30er, 40er Jahren nicht so gerade ganz, ganz gläubig schon. Damals gab es schon die Säkularisation, ne, mit der Ersten Republik. Aber wenn das schlimm war zu Hause, wenn ein Problem gab, so eine Krankheit, dann wir sind immer demütig zum Kind gekommen, haben gebeten.
Ich habe auch gelesen, dass sogar die damalige Erzherzogin Maria Theresia, die spätere böhmische Königin, ja, gestickt hat für das Prager, ja, Jesulein.
Es hatte auch so ein Mäntelchen, so ein Kleid, was grün ist und mit Gold gestickt eigentlich. Und das ist, meine ich, das älteste Stick, was das Kind besitzt. Das ist wirklich, wirklich schön eigentlich. Ja.
Und wie kommt jetzt die Kopie in die Karlskirche?
Ja, schon der, was ich weiß, schon der Pater Novotny, mein Vorgänger in den 80er Jahren, der ließ eine alte Kopie besorgen, dann ist sie verschwunden und dann der Pater Martin, mein Vorgänger, ließ wieder so eine Kopie herrichten für einen Seitenaltar. Zwar ist das eine neuzeitliche Kopie, ist sehr verehrt eigentlich und sehr beliebt. Gerade bei den Kindern, natürlich bei den Müttern, Großmüttern, und immer nach der Messe sterben dort die Leute, die zünden an die Kerzen oder bringen auch die Blumen. Und das ist immer berührend, muss ich sagen. Das hat auch passiert vor einem Jahr, dass wir gerade an dem Lukas-Altar, wir bauen aus die Krippe, eigentlich Bethlehem. Und das Kind war in der Wintersakristei quasi gelagert, deponiert. Und dann die Leute sind zu mir angekommen und sagten, Pater Marek, bitte, wir wollen das Kind auch jetzt eigentlich, bitte geben Sie das auf den anderen Altar und nicht deponieren, gerade in der Weihnachtszeit, weil wir verehren das Kind sehr eigentlich. Das hat mich auch so berührt, wie sehr, ja, natürlich, selbstverständlich.
Gut, und wir sagen auch hier an dieser Stelle, man kann das Prager Jesulein jetzt auch in der Weihnachtszeit besuchen,
ja,
in der Karlskirche.
Ja, ja, und herzlich begrüßen.
Genau, wir feiern am Geburt. Heiligen Abend ja auch, Kommen des Herrn in dieser Welt.
Ja.
Ja. Wir haben eine eigene kurze Rubrik in diesem Podcast, und zwar heißt das Nachgefragt, und da brauchen Sie immer nur zwischen zwei Antworten wählen. Oder
ich habe Angst schon.
Eine kurze Antwort geben.
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Ich weiß nicht. Zum Beispiel Film.
Online oder Print?
Online.
Wasser oder Wein?
Wein.
Auto oder Öffis?
Auto.
Auto. Aufzug oder Stiege?
Ich weiß nicht. Stiege wahrscheinlich.
Sie kamen hier beides im Haus?
Ja.
Ja. Nehmen Sie öfter die Stiege oder?
Ja.
Die Frage ist, wie Eulen nach Athen tragen. Knödel oder Nockerl?
Nockerl.
Keine böhmischen Knödel.
Nein, so gerne, aber man ist dick da.
Hund oder Katze?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ich liebe beides. Ja, wirklich.
Mein letzter Urlaub war?
Ich war kurz in Italien.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Oh, vielleicht Geschichte.
Ich lese gerade?
Ich lese gerade, ja, ein spannendes Buch. Eigentlich die Verfolgung der Hexen im 17. Jahrhundert.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Naja, schwer zu sagen. Ja, heilige Johannes Nepomuk wahrscheinlich.
Warum der Johannes Nepomuk?
Ja, weil das ein Brückenheiliger, und quasi, das haben eher die Sudetendeutsche oder deutschsprachige Böhmen so eingeführt in den 80er Jahren, dass der baut auch unter den Slawen und Deutschen eigentlich eine Brücke, symbolische. Und weil ich immer geprägt war von der deutschen Sprache, wie gesagt, und den beiden Kulturen, Bayern oder Niederösterreich, und ich mag diese zwei Länder natürlich sehr, der Mann sympathisch, weil angeblich die Eltern von Nepomuk waren auch bilingual. Ja, die Mutter eine Tschechin und der Vater ein deutschsprachiger Böhme. Und darum ist mir auch sympathisch als barocker Heiliger und auch ein Priester und so weiter.
Da musste ich jetzt nachfragen. Teamplayer oder Einzelkämpfer?
Das ist auch eine schwere Frage. Ja, Teamplayer sicher.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Lachkabinett.
Das mache ich für die Umwelt.
Was mache ich? Jo, zum Beispiel meinen Garten zu betreuen.
Dafür nehme ich einen Umweg?
Ich weiß nicht.
Sind Sie nicht zu verführen?
Na, nicht so wahrscheinlich.
Das will ich Jesus fragen.
Oh, das ist wirklich eine schwere Frage. Ja, zum Beispiel, warum haben wir so viele Kriege jetzt? Oder was soll das bringen?
Eine gute Frage jetzt zum vierten Adventssonntag und dem Heiligen Abend.
Ja, ja, ja.
Bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, haben wir auch eine Information zu jedem Gast, die vielleicht nicht so bekannt ist. Die kommt dann nach einer kurzen Werbeeinschaltung.
Werbung.
Wollen Sie den Sonntag digital lesen? Mehr Inhalte nach unserem Leitsatz Zeit für meinen Glauben finden Sie in unserer wöchentlichen Ausgabe. Das Digitaljahresabo kostet 65 Euro. Wir freuen uns über Ihre Bestellung unter dersonntag.at/abo.
Pater Marek, es ist für einen Kunsthistoriker und Theologen nicht ganz gewöhnlich, dass Sie noch ein zusätzliches Hobby oder zusätzliche Kenntnisse haben. Was können Sie denn noch, vor allem im Garten?
Ja, gerade das wissen eh wenige Leute, das habe ich auch Gärtner gelernt in den 90er Jahren, so als junger Bub. Und das ist eh mein Hobby, nicht nur die Floristik, Biologie, aber eigentlich ja, die Bäume, die Blumen und alles, was damit zusammenhängt im Garten. Ich habe jetzt vor einem Jahr natürlich mit einem österreichischen Gärtner, mit einem Fachmann eigentlich einen Garten da wiederbelebt vor dem Hause. Und ja, das tut mir Freude, wenn ich das gießen darf oder einfach das zu pflegen oder dingen und so weiter. Jetzt frisch habe ich, erst vor kurzem, vor einem Monat, habe ich die Blumenzwiebel angesetzt, die Narzissen oder die Tulpen oder Hyazinthen.
Die im Frühjahr aufblühen werden.
Ja, die im Frühjahr aufblühen werden, ja.
Pater Marek, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in Ihr Leben, in das Leben der Kreuzherren und auch über diese Informationen zum Prager Jesulein jetzt gerade, auch zum vierten Adventssonntag. Das Rezept für die Collagen mit Fotos und auch Fotos vom Prager Jesulein gibt es in den Shownotes und auf unserer Website. Ein Hinweis noch, den Bildband, die Karlskirche, Symbolik eines Heilsortes, können Sie ebenfalls bei uns bestellen. Alle Informationen finden Sie auch unter dersonntag.at/podcast auf unserer Website. Haben Sie eine gute Zeit und gesegnete Festtage.
Danke für die Einladung, danke.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.